Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen.
Ja, einen wunderschönen guten Tag bei den Thekenphilosophen. Ja, Mensch, lange nicht mehr gehört. Das erste Mal in diesem Jahr, dass die Thekenphilosophen sich treffen. Ja, es wurde wirklich Zeit. Der Januar ist noch nicht ganz rum. Also wir haben heute den 31. Januar, haben wir es gerade noch hinbekommen, die erste Folge im Januar zu starten. Und natürlich hat man sich natürlich auch wieder die Crème de la Crème der Podcast-Hosts ausgesucht für den heutigen Tag. Er schmunzelt schon. Er weiß ja, dass er der Beste ist. Herzlich willkommen, lieber Thomas Wagner.
Vielen Dank für die Blumen. Ich glaube nicht, dass ich der Beste bin, aber ich glaube, ich bin einer der renommiertesten. Nein, Quatsch. Ich mache gerne Podcasts, weil ich finde, es ist ein Format, wo man offen seine Meinung sagen kann. Die müssen nicht immer alle teilen, aber danke für die Einladung oder beziehungsweise danke, dass wir das Ganze jetzt mal wieder aufleben haben lassen.
Ja, wunderbar. 2024 geht es nun weiter. Es ist ja im letzten halben Jahr, das hatte ich ja schon mal erwähnt, etwas weniger geworden, weil das Buch bei Jonas Hector geschrieben werden musste. Es ging gar nicht anders. Und dementsprechend war ich hier ein bisschen weniger aktiv, habe aber trotzdem immer noch weitergemacht. Aber wir haben jetzt, glaube ich, seit August keinen Podcast mehr gemeinsam gemacht. Ja. Da wurde das weiß ich deswegen, weil ich an dem Tag ja Geburtstag hatte. Von daher ist es in Erinnerung geblieben. Ja, lass uns doch einfach mal über den ersten FC Köln reden. Wir reden gleich auch über deinen HSV. Wir reden generell ein bisschen über die allgemeine Lage. Wir wollen uns vielleicht auch so langsam, aber sicher schon ein bisschen an die Europameisterschaft herantasten. Ja, und fangen wir mal mit dem FC an. Ja, jetzt haben wir gerade das Spiel in Wolfsburg hinter uns. Also keine Sorge, es wird jetzt hier nicht noch eine tiefen Analyse geben. Aber dennoch hatte ich so ein bisschen das Gefühl, auf einem niedrigen Niveau wirkt der FC so langsam, aber sicher ein bisschen stabiler. Glaubst du, das könnte noch reichen für den Verein?
Ja, ich hatte ja am Montag mit in meinem Eier-Podcast mit meinem Kollegen Mike Leis, der ja schon von einer klaren Aufwärtsentwicklung gesprochen hat. Das war mir ein bisschen zu viel. Aber Fakt ist, es sieht fußballerisch vom Ansatz für mich ein bisschen geordneter aus als jetzt in der Endphase der Hinrunde. Du hast natürlich meiner Meinung nach die mit Darmstadt fast am schwächsten besetzte Offensive und dann fehlen dir noch die drei mit Uth, mit Selke und Waldschmidt, wo du ja noch ein bisschen Hoffnung eigentlich haben darfst. Ich finde alles andere als eine leichte Aufgabe für Timo Schulz, den ich als Typen total schätze und auch mag, so im Umgang. Ich fand, das war in Wolfsburg ein Spiel, wo man jetzt nicht sagen kann, dass eine Mannschaft, die jetzt 11 Punkte hat. Mhm. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch negativerweise fast sagen, also Wolfsburg ist ja im Moment bodenlos. Mhm. Und wenn du dann so ordentlich eigentlich im Spiel drin bist, dann musst du es vielleicht auch mal gewinnen, ja, um von mehr als der Relegation träumen zu dürfen. Also im Moment, finde ich, verbietet sich fast alles, was über die Relegation hinausgeht. Bochum hat 20 Punkte, die sind heimstark. Da hofft man ja vielleicht immer noch, dass die so ein bisschen reinkommen. Aber das sind 8 Punkte Vorsprung. Ja. Union hat noch ein Nachholspiel in Mainz und hat 5 Punkte vor und hat ja sicher für unser Dafürhalten noch den qualitativ stärksten Kader da unten. Das zählt nicht immer im Abstiegskampf, aber wenn du dich jetzt schon mal so ein bisschen abgesetzt hast und seit Bielitz ja da ist, haben sie ja zumindest ergebnismäßig ein bisschen geliefert. Also ich würde sagen, es sieht im Moment tatsächlich nach einem Dreikampf aus.
Ja, wie schätzt du denn Mainz ein? Weil das ist für mich so ein bisschen der entscheidende Faktor. Mainz, das sage ich deswegen, weil Mainz eigentlich schon öfter mal in diese Situation gekommen ist und sich dann aber immer wieder irgendwie gerettet hat, weil die auf einmal so gespielt haben, wie man es eigentlich von ihnen erwartete. Weil die sind doch so schlecht gar nicht besetzt.
Nee, also für den Fußball, den Bo Svensson da hat spielen lassen, ist es für mein Dafürhalten fast sogar die stärkste Mannschaft, die sie die letzten Jahre hatten. Sie haben auch ein bisschen Verletzungspech. Sie haben so einen Spieler wie diesen Ajor, der Franzose, der im letzten Jahr total eingeschlagen hat. Der trifft dieses Jahr gar nicht. Der hat, glaube ich, im ersten Spiel bei Union direkt 12 Meter verschossen. Und sie sind ja offensiv auch bodenlos harmlos. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was dieser Trainerwechsel Svensson Sievert, was der so bewirkt hat. Aber ich bin bei dir. Normalerweise für das, was Mainz spielt, würde es niemanden wundern, wenn die mit dieser Mannschaft auch jetzt zwischen Platz 8 und 10 stehen würden. Ja. Es ist irgendwie so eine komische Abwärtsentwicklung seit dem Sieg gegen die Bayern letztes Jahr, nur unterbrochen von diesem vermalmedeiten Unentschieden, was wir da in Dortmund geholt haben am letzten Spieltag. Aber gefühlt ist es so, dass Darmstadt nur eine Chance hat, wenn die beiden anderen gar nicht in die Pötte kommen, dass der FC einen Punkt vor Mainz hat und hofft irgendwie offensiv, dass doch noch was geht und dass Mainz nicht wach wird. Aber gefühlt hat von den drei Mannschaften eigentlich Mainz auch als Mannschaftsverbund das größte Potenzial. Mhm. Und man muss eigentlich jedes Wochenende Angst haben, dass die doch so eine kleine Serie starten. So würde ich es mal einschätzen.
Also ich glaube, das ist so der Punkt, weil ich sage auch, also ich bin eigentlich auch ein geborener Optimist, aber auch ein Realist. Und ich sage mir, wenn Mainz durchstartet, hat der FC keine Chance mehr. Weil ich weiß nicht, wen sie dann, also dann können sie gerade mit Darmstadt noch mithalten und dann wird es schwierig. Weil für mich geht es eigentlich nur noch um die Relegation. Also Platz 15, boah, ja. Ich glaube, dafür muss jetzt sehr viel zusammenkommen, dass die Mannschaft auf einmal anfängt, Tore zu schießen. Ich meine, auch dieses Tor war ja nicht groß herausgespielt. Ich meine, er ist ihm jetzt nicht nur auf den Kopf gefallen, er hat den schon gut da reingesetzt. Aber letzten Endes war es ja nicht herausgespielt. Es war ja vorher schon abgewehrt worden und dementsprechend auch da wieder kein herausgespieltes Tor. Also wir sind einfach viel zu harmlos da vorne. Da sind wir wieder bei der Stürmer-Thematik. Tigges fährt schon gar nicht mehr mit, ist gar nicht mehr im Kader. Meines Erachtens vollkommen zu Recht. Aber wer soll es denn da machen? Ist Thielmann die richtige Lösung als Stürmer?
Eigentlich natürlich sicherlich alleine von der Körpergröße her kann das jetzt eigentlich nicht dieses... Also klar, wenn du auf Konter ausgelegt bist, ich halte sehr viel von Thielmann. Aber das ist ja eigentlich eher so der Typ offensiver Mittelfeldspieler oder einer, der auch wirklich auch rennt, also Leute anläuft. Wir haben hier gesessen und wir haben über den FC geredet. Ja. Und ich habe damals gesagt, ich glaube, das reicht wieder für Platz 11 bis 14 auf jeden Fall. Es sei denn, du verlierst ein paar Spiele unglücklich, du hast ein paar Verletzte und das Momentum ist nicht auf deiner Seite. Und
so ist es ja ein paar Spieler performen nicht.
Genau. Und so ist es ja am ersten Spieltag eigentlich gekommen mit diesem Last-Minute-Ding in Dortmund. Und ich glaube, dass man zu lange sich hat blenden lassen. Steffen Baumgart letztlich von seinen Jungs und von sich selbst. Christian Keller, glaube ich, hat das Ding auch überschätzt. Man hat gedacht, oh, mit Heidenheim und Darmstadt kommen zwei relativ No-Names-Aufsteiger rein. Man muss auch ganz klar sagen, natürlich kann Davy Selke Bundesliga spielen, aber jemand, der in der Rückrunde 5 Tore geschossen hat, nur weil er dieses Derby in Leverkusen entschieden hat, jetzt davon auszugehen, dass das ein Stürmer ist, der dir 10 plus garantiert, eher im 15er-Bereich, das halte ich für grotesk. Ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt. Er hat in seiner Bundesliga-Karriere bei renommierteren Vereinen gespielt, also bei leistungsstärkeren, nicht renommiert. Ja. Renommierter als der FC kann kaum jemand sein. Und ich glaube, der hat selbst in Leipzig in den besten Jahren 11 Tore geschossen oder sowas. Also er ist sicher der Stürmer, der am ehesten noch Bundesliga-Niveau verkörpert, aber es ist nicht jemand wie damals Modest in seiner besten Zeit mit 25 Toren, wo du sagst, okay, dann gibt es noch einen, der vielleicht 5 oder 7 schießt. Dann hast du schon die Hälfte aller Tore, die fast für Europa reichen.
Jetzt hat ja im Prinzip alles nach Justin Neal geschrien. Du warst übrigens auch einer von denen,
die definitiv
laut darüber gesprochen haben. Ich finde, er hat es bestätigt durch sein Auftreten. Gut, er ist ein ziemlicher Schmalhans, kriegt ordentlich mal eins auf die Rippen, dann fliegt er mehr oder weniger weg. Aber das ist das eine. Das andere ist aber, dass er halt unheimlich wendig, schnell und trickreich ist und dass er wirklich auch eine gewisse Einstellung auch zeigen. Also, ich will und ich mache auch. Mhm. Ne? Also dieses viel besprochene, ich schnapp mir jeden Freistoß, ich schnapp mir jeden...
Das haben wir ja gesagt, also das war für mich gegen Heidenheim, also das war fast schon abstrus. Der kommt rein nach dem ganzen Theater und der schießt jeden Freistoß und jeden Eckball. Und es gibt nicht einen der etablierten Spieler, der dem den Ball wegnimmt. Nee,
das hat mich am meisten gewohnt.
Genau, das zeigt ja eher, dass die selbst, und das ist ja so ein richtiger Seismograf, wie es in der Kabine aussieht, die akzeptieren den, weil der so ein guter Fußballer ist.
Ja.
Und dieses Potenzial brach liegen zu lassen über ein ganzes halbes Jahr, das ist total fahrlässig. Und das sage ich nochmal. Natürlich würde ich mir als Fußballromantiker auch wünschen, dass der Deal sagt, ich unterschreibe einen Vertrag beim FC mit einer Ausstiegsklausel nach der ersten Saison für 10 Millionen, dann für 7, für 5, damit mein Heimatverein was hat. Das habe ich mir damals bei Fiete Arp übrigens auch gewünscht, als der vom HSV zu Bayern geht. Das ist aber heute nicht mehr immer die Realität. Und nur weil ich dann motzig bin, so praktisch zu sagen, an Steffen Baumgart stelle, ich bilde doch keinen Spieler aus für einen Kollegen. Also ich meine ganz ehrlich, was ist das? Was hat das noch mit der Realität Profifußball zu tun?
Ja, ich glaube, Steffen Baumgart, das ist ja unser gemeinsamer erster Podcast in der Nach-Baumgart-Ära. Wir hatten ihn ja bei uns, du erinnerst dich.
Ja.
In der schönen Veranstaltung seinerzeit im Gaffler.
Kommt einem angesichts der Euphorie rund um den FC damals fast wie ein Märchen aus 1000 und einer Nacht vor.
Ja, das ist kein Jahr her, das ist 6 Monate, 7 Monate her. Also das ist der absolute Wahnsinn. So, und dann natürlich auch diese Einschätzung. Einschätzungen, die er getroffen hat, in vielerlei Beziehungen, halt auch zu Justin Deal. Man könnte auch noch einige andere Sachen sagen. Also generell der Jugendfußball, ne, so, die sollen noch erstmal fit werden für den Männerfußball. Man sieht ja jetzt auch an Finkgräfe, dass er vielleicht doch ein bisschen falsch gelegen hat. Oder, wie alle anderen jetzt sagen, ist es tatsächlich so, dass die noch das halbe Jahr gebraucht haben. Das sagt ja unter anderem Keller zur Causa Deal.
Ja, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde, dass Finkgräfe es richtig gut macht. Und trotzdem ist es ja kein Arikiri, du hast ja jemand wie Weschenbach, hast du wieder zurück, praktisch erst mal in die U21
geschickt. Aber jetzt wieder hochgeholt.
Genau, also praktisch eine Berg- und Talfahrt. Ja. Du wirst sicherlich auch nicht nur mit A-Jugend und U21-Spielern die Klasse halten können, das ist gar keine Frage. Aber klar ist ja auch, dass das Publikum solchen Spielern natürlich eher auch mal etwas verzeiht. Und ich finde, die ganze Misere beim FC ist nach zwei wirklich überragenden Jahren, kannst du so sagen, es ist eine Menge an Fehleinschätzungen passiert. Ich glaube, das Präsidium, das man ja in den zwei Jahren kaum wahrgenommen hat, was ja eigentlich sogar, das darf man ja ruhig auch mal positiv sagen, da hat sich jetzt auch keiner geschmückt mit Erfolgen, die Baumgart und Keller hatten, sondern die waren relativ ruhig im Hintergrund. Jetzt im Moment denkst du, wo sind denn die eigentlich? Da muss doch auch mal einer vorangehen. Mhm. Christian Keller, der in Regensburg nachweislich einen richtig guten Job gemacht hat. Gesundheit,
ja, oder irgendwas.
Ja, der nachweislich einen richtig guten Job da gemacht hat. Da fragt man sich dann auch, kannst du Regensburg mit einem Traditionsfußballstandard mit vielen Boulevardblättern vergleichen? Hast du den Kader falsch eingeschätzt? Ich glaube, dass er sehr leidet finanziell unter dem, was Herr Werle, Herr Fee und Herr Held hinterlassen haben. Trotzdem kann man ihn jetzt auch nach fast zwei Jahren nicht ganz aus der Verantwortung rausnehmen. Das Potochnik-Ding, das geht sicherlich auch mit in seine Richtung. Da hätte man sich ganz anders einigen müssen. Und dann letztlich Steffen Baumgart, der hier Heiligenstatus besessen hat, der auch von keinem dann letztlich mehr kontrolliert wurde, der am Ende fast sich auch ein Stück weit verselbstständigt hat. Ich finde, der hat zwei Jahre hier eine Arbeit gemacht, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Herausragend.
Aber auch so Aussagen wie, ich kann keine Spieler verpflichten, die kein Deutsch können, weil ich kann kein Englisch. Das sind Sachen, wenn man da jetzt mal drauf guckt als Verantwortlicher, puh, da hat sich doch einiges auch, und wenn du eh die Hände gebunden hast am Transfermarkt, dann finde ich das nicht einfach.
Also es summiert sich jetzt alles, ne, und kommt im Prinzip jetzt raus, also viele Dinge, die man auch im Vorfeld schon Fehler gemacht hat, also die teilweise Jahre alt sind, von Potschnik angefangen, die Geschichte, wo ja auch noch Jakobs beteiligt war, wo Bierle noch hier war und noch die Unterschrift gesetzt hat, da kam, glaube ich, auch gerade der neue Finanzvorstand Thüroff, gerade erst sozusagen in seinen ersten Tagen hat er sofort seinen Friedrich Wilhelm darunter gesetzt. War wahrscheinlich noch gar nicht so richtig im Thema. Also da kommen wirklich alle Dinge zusammen. Und jetzt haben wir halt den Salat auf gut Deutsch. Now we have the salad, wie der Engländer nicht sagt, aber wie das manche in Deutschland gerne sagen. Ja, es ist wirklich schwierig. Und ich glaube, über Potočnik und diese ganze Kass-Geschichte oder FIFA müssen wir jetzt gar nicht mehr groß treten. Das ist, glaube ich, schon so oft runtergenudelt worden. Ist jetzt halt einfach passiert. Aber du hast halt jetzt so eine Strafe. Ich meine, das hat es erstmals im deutschen Fußball überhaupt gegeben, dass ein Verein so bestraft wurde. Und es war ja völlig klar, dass der 1. FC Köln sich dann in die erste Reihe stellt und ich ruft.
Aber ja, das ist, glaube ich, auch, das hört man jetzt aber auch schon so, wenn man Kommentare oder sich mit FC-Fans mal unterhält. Am Anfang war der Aufschrei so, ja, Manchester und Chelsea lässt man laufen, aber wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal privat darüber gesprochen. Atletico Madrid hat dieselbe Strafe bekommen. Atletico ist im Moment sicherlich ein bisschen höher angesiedelt im europäischen Ranking als der FC. Also es geht, und ich habe aber nicht das Gefühl, dass jetzt irgendjemand gerade sagt, das ist eine völlig absurde Strafe. Ich glaube, dass man sich am Geisbockheim schon darüber bewusst war, dass das ein Risikotransfer war. Man ist ihn eingegangen. Aber ich glaube, nachdem man die Anzeichen hatte, das könnte auch schief gehen, hätte man sich auf Teufel komm raus anders einigen müssen. Ja. Und selbst wenn es die 2,5 oder 3 Millionen waren, die sicher wehgetan hätten, das ist ja alles nicht so teuer wie vielleicht ein Abstieg und dann noch nicht mal die Mannschaft und den Kader verändern können im Sommer.
Ich stütze die These, die ich die Tage auch von Christian Löhr gehört habe, bei dem Kollegen Martin Schlüter, auch in dem schönen Podcast Dreierkette, schöne Grüße. Der hat nämlich ganz klar gesagt, der Keller war dafür wieder zu intelligent. Der hätte eigentlich so ein bisschen das machen müssen wie ein Armin Fee, die paar Brauhäuser anlaufen
und vielleicht einen Geldkoffer stehen lassen.
Das Ganze mit einem gewissen Aufwand halt dann auch mit einem Koffer dann da stehen lassen. Genau, auch eine schöne Sache im Brauhaus, da würde gut kommen.
Ja, wie auch immer. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, das müssen wir auch mal sagen, ich bin ja über die Maßen von der Arbeit von Steffen Baumgart auch auf seinen Stationen vorher wirklich angetan. Ich mag ihn so auch als Typ.
Das sind ja auch bald als Trainer.
Ja.
Reden wir gleich drüber.
Vielleicht. Man muss aber auch sagen, dass nach 2 Jahren diese Art, wie er trainiert, die ist ja sowohl auf mentaler als auch auf inhaltlicher Ebene, ist die ja schon sehr fordernd für die Spieler auch. Ne? Also es geht eigentlich ja immer nur um Intensität. Ich weiß nicht, wie oft du das Training gesehen hast. Ich habe es häufiger gesehen, auch gerade immer in Europapokalwochen. Immer dieselben Spielformen, 4 gegen 4 auf einem extrem kleinen Platz, rein. Selbstbewusstsein, ich stelle mir vor, der kam damals dahin und hat dem Benno Schmitz gesagt, du bist einer der besten Rechtsverteidiger in Deutschland. Und dann hat Benno Schmitz das auch geglaubt und hat auch über ein Jahr so gespielt wie einer der besten Rechtsverteidiger, weil er halt sich auch was getraut hat.
Ja.
Und als dann die ersten Zweifel kamen und das dann nicht mehr so funktioniert hat, dann ist es halt auch schwierig, wenn ich Intensität auf Selbstvertrauen aufbaue, wie der Umkehrschluss von dem Ganzen heißt. Ne?
Ja.
Und man hat ja, ich will jetzt nicht immer sagen, ja, ich telefoniere jeden Tag mit einem, aber es gibt schon FC-Spieler, mit denen ich auch Privatkontakt habe. Und wenn du da mal reinhörst, da war nachher nicht mehr die ganze Kabine hinter Steffen Baumgart. Die waren teilweise auch leer davon.
Ja.
A, von dem Fußball, B, auch von dem, was er dann immer verbal auch von ihnen gefordert hat oder sowas.
Vielleicht doch zu eindimensional.
Ja, viel, aber das will ich jetzt noch nicht mal so, wie soll ich das sagen? Jürgen Klopp spielt ja auch einen sehr fordernden Fußball. Der hat aber 7 Jahre in Mainz, 7 Jahre in Dortmund und jetzt fast 9 in Liverpool ausgehalten. Und selbst der sagt, ich bin durch irgendwann. Ne?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass genau jener Jürgen Klopp, auf den wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, dass der mal gesagt hat, ich muss sowieso alle 10, 15, 20 Spiele irgendwas verändern.
Ja, ja.
Weil ansonsten werde ich ja gelesen. Also da weiß ja jeder schon Bescheid. Nicht wörtlich, also, aber so sinngemäß. Mhm. In der Richtung hat er sich geäußert. Also und das ist wahrscheinlich das, was er zum Beispiel einem Steffen Baumgart und sicher auch vielen anderen noch voraus hat. Dass man sich also trotz einerseits treu bleibt, seinem Stil, andererseits aber diesen Stil immer wieder anpasst, verändert.
Genau, ich hab Steffen Baumgart vor dem Spiel gegen Augsburg gefragt, ob er nicht mal damit spielen würde, mit dem Gedanken, etwas zu ändern, weil eben die Grundlage seiner Taktik, dieses Selbstvertrauen, darauf resultierend die Intensität im Moment aufgrund der Ergebnisse gar nicht gegeben sein können. Mhm. Und da hat er gesagt, nein, er bleibt sich treu, er bleibt bei seinem Stil. Okay. Gibt es ja viele Trainer, wir sprechen gleich auch noch über meinen Trainer.
Ja.
Das gibt es ja auch andere Trainer. Ich finde nur, wenn ich als Trainer merke, es ist im Moment nicht zielführend, dann ist es doch total erlaubt, auch mal was anzupassen. Und dann wird ja keiner sagen, du hast deine Linie jetzt verlassen, deine grundsätzliche oder sowas. Ne? Und dazu hat man natürlich vielleicht auch, muss man ja auch mal sagen, du hast einen Martel auf der 6, das ist ein richtig guter Fußballer, aber allein auf der 6, ohne dass der vielleicht auch mal durchschnaufen kann, so. Lubicic ist nach seiner Verletzung irgendwie nie mehr der geworden, der er so im ersten halben Jahr gewesen ist. Kainz hat die letzten Jahre geliefert, ob links oder sogar im Mittelfeld, zentral, das funktioniert im Moment auch nicht mehr so richtig. Dann musst du auch sagen, Chabot hat letztes Jahr überperformt, jetzt ist er vielleicht Durchschnitt.
Mhm.
Hübers an seiner Seite auch, die Außenbahnen, du hast mit Hector und Skiri zwei wirklich der Top, wahrscheinlich Top 30 Spieler der Bundesliga verloren, das kommt natürlich alles zusammen und deshalb finde ich, wenn ich jetzt auf den Kader gucke, ist er eh schon nur bedingt Bundesliga-tauglich und wenn du dann kein Selbstvertrauen hast, dann nimmt das Ganze so seinen Lauf.
Ja, und so sieht es halt aktuell aus und da sind wir hingelangt. Bleiben wir doch nochmal bei der Trainersache, nämlich mit dem neuen Trainer. Da du ja sozusagen einen Informantendienst in der Kabine hast, kannst du ja ruhig mal für alle erzählen, wie denn der neue Trainer da ankommt.
Ich habe keinen Informantendienst, aber man kennt ja über die Jahre schon welche. Ich kenne ihn ja persönlich aus seiner Zeit beim FC St. Pauli.
Ja.
Total angenehmer Typ, also einer der mit Abstand mir sympathischsten Braun-Weißen, mit dem ich auch schon mal gefrotzelt habe, wenn wir uns beim Sportbild Award in Hamburg getroffen haben und sowas, wo er dann sagt, ach HSV-Fan, naja, jeder hat so sein Laster und sowas. Also ich mag ihn total gern, weil er auch wirklich so eine unaufgeregte Art und Weise hat. Und ich höre, dass seine Ansprache gut ankommt. Ich sehe auch, dass das, was er versucht ein bisschen kontrollierter Fußball zu spielen, das sehe ich schon.
Das
definitiv, gar keine Frage. Und ich würde ihm auch persönlich alles Gute wünschen. Unglücklich finde ich in dem Zusammenhang nur so ein bisschen, das muss ich dann schon sagen, wenn Christian Keller so verlautbaren lässt. Wir hatten 3 in der Endauswahl, einen totalen Rookie, dann eben Timo Schulz und einen total etablierten, erfahrenen Bundesliga-Trainer.
Gut, dass er nicht Labbadia gesagt hat.
Ja gut, ich bin ja Labbadia-Fan, wie du weißt, wobei auch die Frage da ist, ob da die Zeit vielleicht dann jetzt auch mit der Art, mit den Rettungsmissionen, das hat ja in Stuttgart zuletzt nicht geklappt, rum ist. Ich frage mich nur, warum sagt er das dann? Will er damit Timo Schulz stärken? Denn Fakt ist ja auch, Timo Schulz hat gute Arbeit beim FC St. Pauli geleistet. Da würde ich sagen, das war auch die Note 2. Ja. Er stand ja eigentlich sogar in der Winterpause ähnlich wie jetzt, kurz vor dem Bundesliga-Aufstieg. Dann sind sie wegen Pokal-Analogien, vielleicht gibt es die jetzt auch, seit gestern wissen wir, dass sie raus sind und ein paar Vertragsdetails, hat es nicht geklappt, aber das war einfach eine gute Arbeit. Und dann ist er nach Basel gegangen. Auf Basel ist er auf dem letzten Tabellenplatz. Klar, Basel ist auch jetzt, glaube ich, erst zweiter oder drittletzter. Die haben jetzt zwar gegen Bern gewonnen, die robben sich jetzt so langsam ein bisschen hoch. Das war ein Riesenumbruch, glaube ich, mit 25 Kaderbewegungen. Aber du bist der FC Basel und bist nach 3 Monaten Tabellenletzter und scheidest in der Quali zur Conference League gegen einen kasachischen Vertreter aus. Das ist ja nun kein Bewerbungsschreiben zu sagen, okay, der hat bei St. Pauli und Basel gut gearbeitet, jetzt kommt der zum FC.
Ja.
Und das dann zusammen mit, wir waren aber mit einem erfolgreichen, renommierten zusammen, das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich auch nicht, aber letzten Endes bin ich da mehr oder weniger neutral rangegangen, eben weil ich ihn quasi nicht kannte. Ich kannte ihn aus der St. Pauli-Zeit, aber logischerweise, weil ich ja nun mal mit der Stadt Hamburg jetzt nicht so oft was zu tun habe, habe ich das nicht so beobachtet wie du, wie der Lokalrivale sich schlägt. Habe das aber mitbekommen seinerzeit, dass er da ganz gut gearbeitet hat oder zumindest gute Erfolge und gute vorzeigbare Ergebnisse hatte. Ja, wir werden es abwarten müssen. Was mir persönlich ja ganz gut gefällt, ist, wie gesagt, seine unaufgeregte Art und dass er auch so in den Pressekonferenzen, man hat schon das Gefühl, da ist jetzt nichts gegen Steffen Baumgart. Die Art hat ja auch einem sehr gut gefallen manchmal, aber manchmal hat es ja schon das Gefühl, der springt dir jetzt sofort von der Bühne ins Gesicht.
Das haben wir ihn ja auch gefragt. Bei unserem Podcast von einem halben Jahr im Gaffel am Dom, warum er eigentlich immer zunächst mal Nein sagt, wenn er eine Frage gestellt bekommt. Ob das auch so eine Art, sein Signature-Move ist, ob das irgendwie, willst du dem anderen mal den Wind aus dem Segel nehmen oder sowas. Aber sowas ist alles cool. 2 Jahre sagen alle, boah, geil, der sagt den Journalisten mal richtig, was Sache ist, der fährt denen über den Mund.
Klar.
Und irgendwann beim Misserfolg sagen alle, boah, das geht mir aber schon ganz schön auf die Nerven. Das ist immer die Gefahr, vor allen Dingen, wenn man so extrovertiert ist wie Baumgart.
Ja,
und ich kenne wirklich von all diesen extrovertierten Typen, wer fällt dir denn außer Klopp ein, der das länger als 2-3 Jahre transportiert hat?
Ja, also auf eine gewisse Art und Weise könnte ich jetzt deinen HSV-Trainer nennen, Tim Walter, der das aber anders macht. Also,
ja klar, der macht das anders, aber der muss halt auch aufsteigen, sonst kannst du das auch vergessen.
Das werden wir gleich sehr stark thematisieren. Vorher machen wir noch den FC-Block zu Ende. Ja, 15 Spieltage, Thomas, haben wir noch. Also was macht denn überhaupt noch Hoffnung? Wie viele Punkte braucht der FC überhaupt? Was schätzt du dieses Jahr?
Also ich glaube, dass der HSV mit, glaube ich, 27 Punkten und einem Relegationssieg gegen Fürth den absoluten Rekord hält im Negativen. Ich glaube, das könnte dieses Jahr auch wieder reichen. Denn du hast jetzt noch 15 Spiele. Klar, am Ende der Saison, da glaube ich, gibt es dann innerhalb von einer Woche das Spiel zu Hause gegen Darmstadt und in Mainz. Irgendwann im April ist das für den FC. Aber du musst es ja nur mal hochrechnen. Du hast noch 19 Spielen, 11 Punkte. Man sagt eigentlich, dass am Ende immer ein bisschen mehr gepunktet wird. Ich glaube, dass 28 Punkte dieses Jahr für die Relegation reichen könnten.
Das wären noch, wir haben jetzt 12, also noch etwa 15, 16, 17 Punkte in 15 Spielen. Ist ja nicht völlig unmöglich. Ne?
Nee, aber du brauchst wahrscheinlich auch mal, jetzt kommt Frankfurt. Frankfurt steht auf Platz 6 eigentlich ganz gut da, spielt aber eigentlich nicht durchgehend guten Fußball. Die gewinnen zwar mal in Leipzig, die schießen die Bayern aus dem Stadion, verlieren dann aber auch irgendwo sang- und klanglos und lassen selbst in Darmstadt Punkte.
Die sind geradezu prädestiniert, hier in Köln zu verlieren.
Genau.
Weil das ist komischerweise unheimlich oft passiert. Egal, wie die vorher gespielt haben, also die liegen uns hier. Warum auch immer, das ist ja manchmal so, kannst du ja gar nicht erklären.
Weil das sind ja Spieler, die seit 30 Jahren, die haben ja nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun, aber es ist einfach so.
Aus irgendeinem Grund ist das oft so gewählt, nicht immer, aber
auch
so
glaube, gewählt. Überhaupt noch mal von mehr als Relegation träumen zu dürfen und um auch mal ein Zeichen im Gegensatz zu den beiden anderen zu setzen, ist das jetzt fast so ein Ding, weil danach fährst du, glaube ich, nach Hoffenheim, da hast du ja eigentlich immer nur auf die Hose bekommen.
Ne? Das stimmt.
Ja. Also ist das fast jetzt so ein Spiel, wo auch nicht ein Punkt reicht. Da musst du dann auch gewinnen, um ein Statement zu setzen. Ne?
Das ist genau das. Das hat mich auch am Samstag wieder so geärgert. So einerseits, so die Leistung war ordentlich, sah irgendwie alles gar nicht schlecht aus, aber am Ende dann doch wieder zu brav. Also die helfen irgendwann die Unentschieden ja nicht mehr. Du musst gewinnen und dann kommt wieder das Problem mit den Toren. Also wer soll die Tore machen? Bei mir ist es ja wirklich so, meine größte Hoffnung liegt ja momentan eher in der Unwägbarkeit des Fußballs. Dass die irgendeinen Spieler erwischen, bitte am liebsten schon gegen Frankfurt, wo die aus irgendeinem Grund 3 oder 4 Tore machen. Also sei es, der Ball wird abgefälscht, sei es irgendwie ein Handspiel, das Tor wird trotzdem gewertet, große Fehlentscheidung, was auch immer. Und auf einmal löst sich dann ein Knoten und keiner kann erklären, warum das jetzt auf einmal funktioniert. Also das haben wir alle schon erlebt. Ja. Im Fußball, also das ist komischerweise meine größte Hoffnung.
Das würde man, also A ist das sicherlich eine
schon sehr verzweifelt.
Nicht eine unberechtigte Hoffnung, weil es gibt es ja wirklich.
Ja.
Aber wenn das schon gerade, das ist heute 15 Spieltage vor Ende, Entschuldigung bei aller Wertschätzung für dich, wenn das schon das davon anfügst, dann weißt du schon, dass die Lage prekär ist.
Ja, also ganz ehrlich, ich rechne eher zu 70% mit dem Abstieg. Und das ist ja auch kein, wie soll ich sagen, dafür muss man jetzt nicht negativ beeinflusst sein, also oder irgendwie total negativ drauf sein. Weil wenn das so weitergeht und das sich so fortsetzt, dann kannst du die Klasse einfach nicht halten. Weil ich, wie eben schon gesagt habe, damit rechne, dass Mainz irgendwann genau das passieren wird. Also die werden ein so ein Spiel haben.
Die spielen jetzt, glaube ich, gegen Werder zu Hause.
Ja, und
der Geier ist auch. Und hast dann danach Mittwoch Union. Ja. Stell dir vor, die holen mal 4 oder 6 Punkte dann.
Ja, wenn da einer unten noch anfängt, so richtig zu performen, dann weiß ich nicht, wie wir das halten können. Mhm. Also, ja, aber natürlich ist die Hoffnung noch da, weil ein Abstieg wäre für den Verein eine absolute Vollkatastrophe. Das ist eigentlich immer, aber ich glaube, in dieser ganz speziellen Situation, auch noch mit dem KAS-Urteil oder besser gesagt FIFA-Urteil, was der KAS bestätigt hat, bist du natürlich dann wirklich richtig am Arsch. Mhm. Also, da habe ich dann wirklich die allergrößten Sorgen, ob wir dann überhaupt so schnell nochmal wiederkommen. Mhm. Ja, dann haben wir den FC-Block mit 2 Ex-Spielern, Doppelsiegern beenden. Zu Heinz Simmet komme ich gleich. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, dass Heinz Simmet verstorben ist. Reden wir auch gleich nochmal kurz drüber. Ich möchte aber vorher noch über Dieter Prestin reden. Auch ein alter Bekannter beim FC-Stammtisch, in alten, glorreichen FC-Stammtischtagen. Ich weiß nicht, ob du einmal mit ihm zusammen
warst. Ja, mehrmals sogar.
Ja, mehrfach sogar. Ja, er war ja ein paar Mal da.
Ja.
Und er hat sich jetzt so ein bisschen ins Gespräch gebracht, weil er gegenüber einer Zeitung, ich weiß nicht, ob es der Merkur war, wie auch immer, ein Interview gegeben hat. Natürlich die jetzige Riege, die Vorstandsriege und überhaupt die Entscheidungsriege hart angegriffen hat. Und selber von einem 40-Seiten-Konzept gesprochen hat, das er vorlegen könnte. Ich sag mal so, er hat zwar nicht gesagt, ich will Präsident werden, aber in diese Richtung scheint es zu gehen. Da formieren sich so langsam die Truppen, glaube ich. Ne? Glaubst du, das würde was bringen? Ich meine, Dieter Prestin ist ja wenigstens einer, der, sag ich mal, aus dem Wirtschaftsleben kommt. Ne? Auch wenn er Fußballer war, hat er ja ewig lang, sag ich mal, Versicherungen verkauft, und zwar im Bereich des Sportbusiness und vor allen Dingen Kunden wie Bayern München, internationale Kunden akquiriert. In England hat er einige Vereine. Also das ist nicht, er hat das quasi in Eigenregie gemacht mit seinen Mitarbeitern. Ich würde mal sagen, das ist jemand, der wirtschaftlich tatsächlich was drauf hat. Ne? Also, aber reicht das, einen End-60er jetzt wieder dahin zu setzen, der nur mal gegen den Ball getreten hat? Wie ist deine Meinung?
Tja, da tue ich mich wirklich, ehrlich gesagt, schwierig in der abschließenden Bewertung, weil ich möchte schon mal sagen, dass der Präsident Wolf ja nun wirklich von Wirtschaften eigentlich schon auch genug Ahnung haben müsste, als Chef von Bitburger. Ne?
Ja, ja.
Und nochmal, für mich ist auch immer die Frage, was ist teilweise an Altlasten da? Und dann ist der Vizepräsident Wettig, der ist ja eigentlich auch, glaube ich, im Verein oder bei den Mitgliedern gut vertratet, ne? Also du könntest ja sagen, in einer guten Phase hast du einen Präsidenten, der gar nicht die Bühne so nutzt als Selbstdarsteller, sondern der das ruhig im Hintergrund macht. Jetzt sagen alle, wo ist eigentlich das Präsidium? Das ist ja auch immer so ein schmaler Grat. Prestin hat sicherlich als Spieler den Background, allerdings das darf man auch nicht vergessen, der Fußballer hat sich meiner Meinung nach brutal gewandelt in den Jahren seit dem Double. Da er aber eine Expertise auch in der Wirtschaft hat, warum nicht? Also jemand, dem der Verein am Herzen liegt, der Sport versteht, der in der Kabine gerochen hat, unwirtschaftlicher Sachverstand, alles gut. Ich gucke nur mal 100 Kilometer weiter nordwestlich zum FC Schalke 04.
Ja.
wenn du das dann zum Beispiel siehst, ne, dann fragst du dich auch, also ich meine, ich weiß, dass Schalke in Köln nicht besonders beliebt ist, aber das ist ja nun unzweifelhaft auch ein richtig großer deutscher Fußballverein mit einer unfassbaren Fanbasis. Ja. Ja. Und wer ist denn da in der Verantwortung? Ne? Da hast du dann irgendwie, da hattest du einen, den hast du irgendwie, glaube ich, über eine Annonce wirklich mit Headhunter gefunden, dem haben sie dann vorgeworfen, Bernd Schröder, oder wie der ist, der hätte keinen Stallgeruch. Mhm. Jetzt kommt ein 40-Jähriger dahin, der ist auch noch relativ unbefleckt. Jetzt sind sie so panisch, okay, wir brauchen irgendwie den Glanz der vergangenen Jahre, Marc Wilmots. Mhm. Also Marc Wilmots war für mich absolute Weltklasse als Spieler. Ja. Als Trainer ging es so lala, goldene Generation Belgien. Der hat noch nie in verantwortlicher Position als Einkäufer, als Visionär in einem Verein gearbeitet. Dazu hat er einen Trainer, der sich nach außen committen kann, weil er noch kein Deutsch spricht, der versteht's und alles gut. Das heißt, du sprichst im Moment mit dem Trainer, der Englisch mit dir spricht, Marc Wilmots, wo du hörst, der hat jetzt lange kein Deutsch mehr gesprochen. Mhm. Dann kommt irgendein 40-Jähriger dahin, da denkst du so, okay, das soll jetzt die Zukunft von Schalke sein, da läuft irgendwo noch ein Asamoah rum, wo eigentlich seit 30 Jahren keiner weiß, was der genau macht, oder ich sag mal jetzt seit 10 Jahren. und dann kannst du auch sagen, ja, da ist ja Stallgeruch da und die haben vielleicht auch Konzepte vorgelegt, aber das allein ist es ja auch nicht. Im Idealfall hast du einen ganz starken sportlichen Leiter, der sich aber mit seinem zweiten Mann auch durchaus mal reiben kann. Du hast im Hintergrund einen, der keine große Show machen will, der aber den Laden finanziell im Dings hat und das Boot ruhig fährt. Das jetzt Prestine ist, also ganz ehrlich, da müsst ihr das Konzept mal lesen. Aber ich glaube, wir saßen ja auch schon mit den anderen Helden von früher zusammen, Konopka und die alle so. Wenn die dann sagen, ja, beim Weißweiler früher, da haben wir dann irgendwann uns mal zusammen in den Keller eingeschlossen, haben uns da einen reingelötet und dann war wieder alles gut. Ich weiß nicht, ob das heute noch greift. Vor allen Dingen hatten die ja viel mehr Klasse zu der damaligen Zeit. Da war der FC eigentlich jedes Jahr ein geborener Meisterschaftsaspirant. Ne?
Ja, hat
also dieses, geklappt, aber weißt du noch, als damals noch einmal Schalke, da ist doch, glaube ich, Helmut Krämers oder Erwin Krämers auf die Bühne gegangen bei der Präsidentschaftswahl und hat gesagt, ja gut, also wenn wir früher in Dortmund gespielt haben, haben wir uns nicht mal umgezogen. Dann war der Präsident. Dann haben die später mal die Bilanz, die war gegen Dortmund eher negativ sogar, die der mit Schalke hatte. Also nur an Emotionen zu appellieren, ist dann vielleicht auch ein bisschen wenig, obwohl das natürlich solche Vereine brauchen.
Ja, es ist so, also ich meine, ich habe da auch eine Meinung zu Dieter Prestin, eben weil er schon ein paar Mal da war und ich habe mich auch sehr viel mit ihm unterhalten können. Der Dieter ist schon ein anderer Ex-Internationaler, sag ich mal, wobei er hat ja nie Nationalmannschaft gespielt, aber so diese, man nennt sie ja in Köln die Alt-Internationalen. Mhm. Und das ist mittlerweile ja schon eher so ein Negativ-Touch, ne? So nach dem Motto, so ein Schuhmacher, der hat nur für die Emotionen und hat aber hintenrum nichts getan und sonst was. Und auch einige andere, die da schon tätig waren, auch Wolfgang Overath ist da einiges vorgeworfen worden. Und da sagt man halt einfach, die sind, sprich, nicht mehr im Geschäft. Ne? Also nach dem Motto, wir mögen sie als alte Legenden, wunderbar, aber nicht mehr im heutigen Geschäft. Und beim Dieter Prestin würde ich dann schon ein kleines Aber hinsetzen. Mhm. Also eben aus der Grund, den ich eben genannt habe, dass er eben es tatsächlich geschafft hat, mit seinem kleinen Unternehmen sehr erfolgreich zu sein. Ich weiß, dass er sehr erfolgreich ist, auch wirtschaftlich, und habe das auch ein bisschen miterlebt, mitbekommen. Also von daher ist das nicht dieser typische, früher war alles besser und früher haben wir auch mit den harten Bällen gespielt. Und also all das, das kommt von dem auch schon mal, aber nicht in dieser Form. Und vor allen Dingen hat er, wie gesagt, einen anderen Background. Und er ist eigentlich gar nicht so tief verdrahtet in dieser Ex-Spieler-Szene.
Das glaube ich schon, ja. Also und er war ja jetzt eher jemand, wenn man in dieser großen Ära, zu der er ja unzweifelhaft gehört hat, auch meist als Stammspieler, war er jetzt keiner der Superstars. Also jemand, der aufgrund seines Egos dann nach vorne trennt. Ich habe nur, weil du mich gefragt hast, ich kenne das Konzept nicht.
Ja, ich auch nicht.
Und deshalb kann ich jetzt auch nicht sagen, okay, das ist es. Aber ich bin bei dir. Er macht zumindest insofern, macht er nicht auf mich den Eindruck, dass er jetzt hier ein Schaumschläger ist, der mit diesen alten Parolen nach vorne kommt und nur die Emo-Seite bedient, sondern der weiß schon, glaube ich, auch, was es wirtschaftlich und was es braucht, um einen Fußballclub zu führen.
Also sagen wir es mal so, bei ihm würde ich hinhören oder würde ich interessiert nachlesen. Es gibt andere, da würde ich das sicher auch tun, aber da hätte ich schon so eine gewisse Vorbehalte. Mhm. Hier wäre ich einfach nur neugierig. Mhm. Wenn sich aber dann herausstellt, es ist dann wieder nur dieses etwas leere und wenig inhaltreiche oder zu altbackene, dann würde ich auch davon abraten. Aber wenn ein Mann, in dem Fall Dieter Prastin, der FC-Blut in den Adern hat, wenn der da eine Idee hat, dann sollte man sich zumindest mal
anhören. Ja, auf jeden Fall.
Ist meine Meinung. Aber lassen wir uns doch mal über jemand anderen reden. Das ist ein trauriger Grund, denn heute ist Heinz Simmet verstorben. Doublespieler, 1978 ist er ja abgetreten mit dem Double. Das war dann schon praktisch im Spätherbst oder im Winter seiner Karriere und hat dann aufgehört. Aber viele Titel mit dem FC geholt, 4-3-mal Pokalsieger, einmal deutscher Meister. Also da ist schon ein großer gegangen. Ne?
Definitiv. Also ich kann nur daran erinnern, ich habe ja ein paar Jahre bei Magenta, wenn ich damals Topspiel gemacht habe, mit Rudi Bommer zusammengearbeitet. Bei der Eintracht ja eine Spielerlegende, Ex-Nationalspieler und bei Düsseldorf. Und der hat dann immer so erzählt, wenn er so über die alten Zeiten erzählt hat, ja, ich kam da als ganz junger Mann in die Bundesliga und dann habe ich dann in den Overrat gespielt und wenn du den mal zu hart angegriffen hast, dann hat der immer gesagt, hat der den Simmet losgeschickt und dann lagst du selbst auf der Tachtanbahn und sowas. Ne?
Ja, das stimmt. Naja. Also Simmet war schon der Typus, der das gemacht hat.
Ja.
Aber das wird ihm nicht so ganz gerecht.
Genau, weil er ja durchaus, glaube ich, offensiver begonnen hat.
Ja.
Und ja in diesem Overath-Flohr-Simmet-Dreieck die defensiven Aufgaben erfüllen musste, obwohl er eigentlich einen ganz anderen Background hatte.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel mit Haki Wilmer vergleiche, der für Günter Netzer gelaufen ist
Ja. Und
immer gesagt hat, eine Hüfte hat der Günter mir gekostet. Der war wohl durchaus auch torgefährlich, aber kam, glaube ich, eher von einer defensiven Position.
Richtig. Und bei Simmet war es umgekehrt. Er war praktisch aus der offensiven Position. Ich meine, der Mann hat 55 Tore in der Liga gemacht. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt für einen defensiven Mittelfeldspieler, also quasi einen Sechser,
Ja. Der
hat ja auch die Nummer 6 gehabt, deswegen habe ich heute in meinem Nachruf geschrieben, der erste Sechser, der hat das wirklich genauso gespielt, also einen sehr offensiven Defensivbart,
Ja. Das
klingt so ein bisschen widersinnig, aber er hat auch, ich habe ihn kennenlernen können zu den Dreharbeiten zum Double-Film, den ich mit Frank Stephan und den Frank Stephan gemacht habe, ich durfte ein bisschen mithelfen, sagen wir es so, wie es war, und da habe ich ihn ein bisschen begleiten dürfen und dann haben wir ihn auch gefragt, er hat ganz klar gesagt, ich hätte mir das auch zugetraut, die Spielgestaltung, also den Regisseur zu geben, weil er das von Hause aus so gemacht hatte. Also er kommt ja aus dem Saarland, genau wie Jonas Vektor, und hat sich dann bei Rot-Weiß Essen später dann zum 1. FC Köln empfohlen, nur da spielten halt ein Wolfgang Overath. Ne? An den kam er natürlich nicht vorbei und Flo war ja auch noch da. Also das heißt, wenn Overath mal ausgefallen ist, hat sowieso Flo das Spiel gemacht und später war ja dann die Wachablösung. Und obwohl er gut war, kam er halt an den beiden, jetzt was die Spielgestaltung angeht, nicht vorbei. Aber er hat sich dann nicht, sag ich mal, war sich nicht zu schade, dann den genau das, was du eben erzählt hast, auch wirklich zu machen. Er war der Rächer Overaths. Ne?
Ja, klar.
Also,
man muss ja auch sagen, ich glaube, wenn du ein richtig guter Fußballer bist, dann ist es für dich leichter, von vorn nach hinten zu gehen. Es gibt ja auch zum Beispiel ganz viele, die umgeschult haben von offensiven Flügelspieler, die irgendwann Verteidiger waren, weil das Fußballspielen lernen, das, was an Technik und Skills da sein muss, das hast du, das hat ein Simmet, also kommt er nach defensiv gehen. Ich glaube, es ist für einen reinen Sechser, so ein Ausputzer oder jemand, der hinten, Dieter Alz, könnte man sich schwer auf der 10 vorstellen Ja. Oder sowas. Ne? Obwohl er ja auch seine Anteile hat. Ich habe jetzt einfach ein Beispiel, oder Guido Buffert hat es dann irgendwann auch gezeigt, dass es geht.
Ja.
Aber du verstehst, was ich meine.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Und dann trotzdem uneigennützig zu sein. Aber ich meine, was für eine Karriere. Über 400 Bundesligaspiele. Ich glaube, er ist immer noch der mit der 259 Spiele am Stück. Ne?
Das ist überhaupt ein Rekord, den wird auch nicht mehr gebrochen.
Ich glaube, Manni Binz war einmal auf den Fersen, der Libero von Eintracht Frankfurt, und der bekam dann irgendwie mal eine Gelbsperre oder der konnte nicht wegen irgendeiner Krankheit, aber das habe ich damals gelesen, also wie ein Uhrwerk, immer funktioniert, vier von sieben Titeln geholt in der Vereinshistorie, also das ist ein ganz großer Heinz Simmet.
Den wir auf jeden Fall dann positiv in Erinnerung behalten werden, aber es ist nun mal so, die alten, ne? Also Franz Beckenbauer hatten wir vor kurzem, natürlich der allergrößte, ne? Und aber es werden halt leider immer mehr, Gigi Riva die Tage,
Ja. Du
hast ihm einen sehr schönen Nachruf da in Podcast-Form gesetzt, also wir müssen uns leider von einigen verabschieden und ich glaube, im Falle von Heinz Simmet, da weiß ich es auch, war es auch eine Erlösung.
Also ich glaube sogar, dass das erste Spiel, ich habe mit jemandem darüber gesprochen, mit meinem Papa, FC gegen den HSV, altes Müngersdorfer Stadion, 3-0 zur Pause, dreimal Dieter Müller,
ja.
Ausgleich zweite Halbzeit, ich glaube Kaspar Memmering hat noch einmal getroffen, 3-3, und ich bin mir relativ sicher, dass Heinz Simmet damals noch gespielt hat,
ja.
Also auch im Frühwinter der Karriere,
ja.
Also war er bei meinem ersten Spiel auf dem Platz, was ich gesehen habe. Das spricht für das, was du gerade sagst, dass so die alten Helden jetzt aus unserer Generation, ne?
Ja.
Dass sie so leider alle nacheinander abtreten.
Eine Generation, die sich verabschiedet. Ja, mhm. Wir werden den, wie gesagt, positiven Erinnerungen behalten. Das Thema positiv, ja, Mensch, Thomas, wir unterhalten uns jetzt schon seit so vielen Jahren hier bei über Thekenphilosophen und immer wieder ist natürlich der HSV hier ein großes Thema. Ist halt ähnlich wie der FC, analog der sogar noch größere Verein, das muss ich ja leider zugeben, was die Erfolge angeht, aber halt genau wie der FC abgestürzt, ist zwar nur einmal abgestiegen, ist aber seitdem auch nicht mehr hochgekommen. Mhm. Und jedes Jahr sage ich zu dir, dieses Jahr steigt ihr auf, mhm. ne? Dieses Jahr steigt ihr auf. Ne? Und immer wieder hat es nicht geklappt. Und es, man hat es meistens in der Rückrunde verspielt und naja, ich muss das jetzt nicht alles wiederholen. Jetzt hat man diesen Tim Walter als Trainer, der ja auf seine Art schon etwas umstritten ist. Wir haben uns schon darüber unterhalten. Du hast ihn immer und immer wieder in Schutz genommen, hast natürlich auch gesagt, da war nicht alles toll, was er gemacht hat, aber eigentlich guter Trainer und sonst was. Aber jetzt fängt das schon wieder an. Es war jetzt nur eine Niederlage, eine einzige Niederlage gegen Karlsruhe. Aber trotzdem, ich habe so wieder, also langsam kommt bei mir das Gefühl hoch, das wird nichts mehr. Das kann nichts mehr geben. Und witzigerweise hast du ja in deinem Stamm-Podcast, den Eier-Podcast, hast du dich ja jetzt am Montag ziemlich in Rage geredet. Hast du mittlerweile nochmal drüber nachgedacht, war es zu viel oder würdest du sagen, heute ich unterschreibe jedes Wort, vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, ich bin natürlich jetzt nicht mehr ganz so emotional wie am Montag. Du kennst das ja selber, du legst ja am Sonntagnachmittag um 13:30 fürs Fernsehen und denkst, jetzt gucke ich mir ein schönes Spiel an und nach 6 Minuten könntest du erst schon mal in die Vase kotzen, auf Deutsch gesagt. Dann holst du das Ding auf, du bist eigentlich sogar dran, das dritte zu machen und dann, was ich jetzt rein inhaltlich vom Spiel, ich möchte aber trotzdem sagen, dass der KSC auch ein gutes Auswärtsspiel gemacht hat, das gehört übrigens auch dazu, aber dann sitze ich doch in der Kabine und sage, so darf das jetzt nicht sein und ich weiß nicht, ob du das Gegentor gesehen hast, nach 46 Sekunden, also zwei stehen wie Ottos an der Tankstelle, der andere greift gar nicht ein, ja. Und das habe ich ja in der Erregung gesagt, also wenn du jetzt uns beide aus einer Kneipe rausziehen würdest, am Samstagmorgen um 5, ja. Wahrscheinlich mit zweier Tür im Kessel, dann würde dieser Bubu Zivatze oder wie er heißt vom KSC ja nicht so durchlaufen können. Das ist ja, und ich bin eigentlich zum Beispiel Ambrosius-Fan, ich weiß gar nicht, was ich dem für eine Note für das Spiel geben soll. Und das lässt bei mir so am Ende, weil trotz dieser Offensivqualitäten, klar ist jetzt auch übrigens, du hast Benesch, du hast Reis, du hast Glatzel, gute Offensivspieler,
ja.
Die sind weg, wenn das jetzt nicht klappt. Du hast meiner Meinung nach dieses Jahr, leider muss ich das sagen, der Stadtteilverein, auch wenn er gestern ausgeschieden ist, spielt eine konstante Saison. Hast aber dann mit, denke, Kiel und Fürth, das ist so ein bisschen, ob die das so eine ganze Saison durchhalten. Düsseldorf kommt von hinten, Fürth, verliert ja. Aber auch immer mal wieder ein Spiel. Fürth habe ich gerade schon gesagt.
Hat einen guten Torwart.
Fürth hat einen sehr guten Torwart, definitiv. Deshalb sage ich, es ist ja punktemäßig und nichts passiert, du bist einen Punkt hinter Platz 2. Aber das, was du sagst, das stimmt auch. Und deshalb habe ich mich auch in so in Rage geredet. Ich habe ja auf der Habenseite bei Tim Walter, er hat ein breites Kreuz, er hat einfach gesagt, wir haben eine Wagenburg-Mentalität. Es ist immer Spektakel, wenn du in Hamburg spielst. Und er hat es einfach nicht mehr zugelassen, dass jeder über den Verein lacht. Er war dabei teilweise aber sehr unsympathisch und großkotzig, wie er rüberkam. Das hat er dieses Jahr deutlich verringert. Ich sehe ja fast jede Pressekonferenz. Ist aber auch klar, wenn du dich 2 Jahre in Anführungszeichen so generierst, das läuft dir nach. Ja. Auf der anderen Seite möchte ich mal sehen, wenn du den Trainer des Tabellenführers siehst, Herrn Hürzeler, der hat eine Gelbsperre gerade erst abgesessen, gestern ist er wieder vom Platz geflogen, also ein Sympathieträger ist das jetzt auch nicht. Ne? Und wenn du dann aber sagst, jetzt hast du fast schon die dritte Saison, kriegst du das Vertrauen von Jonas Bolt, der übrigens dann auch mal hinterfragt wird, wenn es wieder nicht klappt. Und man sagt im Winter, ihr arbeitet bitte an euren defensiven Abläufen. Du gewinnst 2-0 auf Schalke. Ich glaube, das hat einem oder anderen noch Sand in die Augen, wenn ich habe die in Lautern gesehen. Das war ja willenlos.
Ja, grottig.
Grottig. So, und dann kriegst du 4 gegen Karlsruhe. Da musst du doch sagen, ey, jetzt werden auch die Punkte verteilt, die du nachher nicht mehr holen kannst.
Ja.
Und Jonas Bolt hat immer gesagt, ich brauche einen Trainer, der zu meinem Kader passt. Du hast jemand, der als Schattentrainer da sitzt. Baumgart hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass er für den HSV eine große Sympathie empfindet.
Also er hat es ja beim Hector-Podcast, mein lieber Freund Jonas Hector ist ja sozusagen jetzt ein Kollege, wissen wir ja alle, hat er sich ja eigentlich gar nicht groß Mühe gegeben,
das
irgendwie nur ansatzweise zu verbergen, dass er da hin will.
Genau, genau. Und ich glaube, er geht jetzt auch nicht zur Union. Die Frage ist aber, was ist in 2 oder 3 Wochen? Vielleicht kriegt er auch ein anderes Angebot. Und ich verstehe vielleicht auch noch, dass du sagst, wir haben im Winter uns jetzt entschieden, mit ihm weiterzumachen, dann mache ich es nicht nach der ersten Niederlage. Aber was passiert denn jetzt, wenn du in Berlin gewinnst, dann sagen alle wieder, bist auf Kurs, verlierst nächsten Freitag zu Hause gegen Hannover, dann stehst du wieder vor derselben Situation, hast aber nur noch 13 Spiele. ich kann mir als Fan nicht wünschen, dass wir jetzt einen Hertha Richard auf die Hose kriegen, ja, dass einer sagt, jetzt kommt der Baumgart. Es ist eine total vertrackte Situation. Und ich bin bei dir. Es wäre schön, wenn du deinen Weg 3 Jahre durchführst und kannst am Ende sagen, wir sind übrigens mit dem Trainer, an dem wir festgehalten, aufgestiegen. Mhm. Aber mir fehlt, und das fehlt auch nach dem 4-3 dem Publikum im Stadion. Das war nämlich erstaunlich für die letzten Heimspiele. Die Stimmung ist eigentlich sensationell. Das war so lethargisch fast. Ja. Ich glaube, dass langsam der Glauben weggeht. Und das ist halt...
Ja, und dann wird es gefährlich.
Dann wird es gefährlich,
genau. Dann ist auch wirklich der Moment da. Und naja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Vor allen Dingen natürlich auch, weil es könnte ja auch zu der Situation kommen, der HSV nimmt dann Baumgart als Nachfolger, wenn es denn so kommt. Und dann werden sie Dritter und dann geht es in die Relegation gegen den 1. FC Köln.
Ich habe diese Idee habe ich auch schon von anderen Leuten in Köln gehört.
Ja, ja, also es gibt sowieso, gerade in Köln geistert so ein... Ich darf das mal sagen, ich glaube, unsere Hörer sind alle über 18, ein sogenanntes Stacheldildo-Geschehen. Also erstmal, Leverkusen wird Meister, schlimm genug. Gladbach holt den Pokal oder und gehen am besten noch gegen Düsseldorf oder so. Ne? Und dann steigt der FC in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf ab oder gegen HSV mit Baumgart.
Ja. Ja.
Das ist also diese, ich meine, wenn alle Scheiße zusammenkommt, dann kommt es richtig zusammen.
Es ist, also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt nicht Geld drauf wetten, aber es ist zumindest in der Konstellation noch nicht völlig absurd, was du da gerade sagst.
Ja. Ne? Ich meine, gut, unser Leben geht weiter, auch wenn Leverkusen mal den Meistertitel holen sollte. Ich glaube da immer noch nicht dran, weil auch da wieder die Unwägbarkeit des Fußballs und eigentlich der absolute Verlass auf das regelmäßige Verkacken der Leverkusener in der Rückrunde, aber ich muss ehrlich gestehen, die spielen schon verdammt geilen Ball.
Ne? Das muss man schon sagen und jetzt können alle sagen, ja, zu Hause 0-0 gegen Gladbach, auf der anderen Seite hat Bayern ein Heimspiel gegen Bremen verloren, eigentlich haben sie sogar einen Punkt darauf noch gut gemacht. Und die Spiele in in Leipzig und in Augsburg, ich bin kein Leverkusen-Fan, ich habe aber auch nicht die Abneigung, die ein FC-Fan hat. Aber wirklich, wenn ich mir die Spiele von Leverkusen und von Bayern angucke, also der Unterhaltungsfaktor, der ist beim Bayern leider, muss ich dann, und wenn ich jetzt mit dir gegenüber sitze, 10-mal höher. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Alonso jetzt direkt nervös wird. Ja. Man darf aber allerdings auch nicht sagen, ich bin ja eine Saison, das ist ja absurd. Die haben 15-mal gewonnen, 4 unentschieden, also sind trotzdem nur 2 Punkte vor den Bayern, wo man eigentlich denkt, die machen alle 2-3 Wochen ein Spiel, was gar nicht Bayern-like ist. Ne? Ja. Das ist ja auch bei Bayern so. Auf der anderen Seite kannst du sagen, vielleicht holt Tuchel die Champions League und die Meisterschaft. Mhm. Kann aber auch sein, dass er der erste Trainer seit 12 Jahren ist, der gar nichts holt.
Ja, also,
da ist die Spannweite auch relativ weit. Ne?
Das wäre ja gerade nach dem letzten Jahr eigentlich verdient, weil letztes Jahr war Bayern eigentlich kein besonders würdiger Meister, auch wenn das eigentlich am Ende, wer oben steht, ne? Das
kennen wir alle. Und da können sie ja nichts dafür, dass Dortmund die Hose
so
macht.
Ne? Aber gut, es ist nun mal so. Es könnte sein, dass Leverkusen Meister wird, wenn das denn so ist. Ja, mein Gott, mein Leben geht trotzdem weiter. Und außerdem, das ist sowieso direkt wieder vergessen. Guck dir Wolfsburg an, die sind einmal Meister geworden, da redet doch kein Mensch mehr von.
Ja.
Also das ist eine Sache, die auch letztendlich keinen groß interessiert, außerhalb dieser Stadt. Ist eine Stadt, ne?
Ja. Leverkusen ist eine Stadt.
Ja, genau.
Wobei ich dann fast schon glaube, dass, weil sie auch länger Bundesliga spielen und ja auch schon mal international häufiger dabei waren, ich glaube, es würde ein paar schon mehr als Wolfsburg interessieren.
Das kann schon sein. Und ich meine, wie gesagt, die Art und Weise des Fußballs ist natürlich toll. Ne? Und was Alonso da macht, das ist schon super. Also da muss man schon wirklich alle Hüte vorziehen. Wir sind jetzt vom HSV weggekommen. Was glaubst du denn? Wird der weil du bist ein Orakel, ich muss dich einfach fragen. Bleibt der FC ab? Bleibt der FC drin? Und was ist mit dem HSV?
Also der HSV. Okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich sage, der HSV wird Zweiter, steigt direkt auf.
Ach, gut.
Der FC wird Drittletzter und spielt in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf.
Okay.
Und da würde ich dann gerne vorher nochmal beim Podcast vorbeikommen.
Ja,
sehe ich aber grundsätzlich für den Bundesligisten, das haben die letzten Jahre gezeigt, dann doch einen Vorteil.
Ich bin mal, also wenn das kommt, dann wird es auf jeden Fall emotional.
Es könnten ja dieses Jahr ein paar Relegationsspiele geben. Überleg dir mal Schalke gegen Essen, die andere Relegation.
Auch nicht
schlecht. Auch nicht schlecht, ne?
Ach du lieber Gott.
Da hast du noch gar nicht dran gedacht, ne?
Wo macht man das? Auf einer einsamen Insel am besten.
Ja.
Also, das kannst du dann wirklich irgendwo in der Sahelzone machen, oder? Keine Ahnung. Also das ist, das will ich mir gar nicht vorstellen. Es ist natürlich, für alle anderen ist es interessant, aber für die beteiligt sind, also Relegation ist es. Es bleibt ein Tod. Also das ist, muss ich dir ja nicht erzählen.
Nur ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja 2-mal davon profitiert, deshalb kann ich das nicht sagen. Ich fand die alte Regelung einfach, ich fand sie einfach fairer. Wenn du eine ganze Saison Zeit hast und 3 von 18 müssen runter und 3 gehen hoch, weil die, du merkst ja, es ist auch der Nachholbedarf, also wenn du in die Relegationen gehst, es ist ja nicht mehr wie in den 80er oder 90er Jahren. Der Bundesligist ist in der Regel relativ chancenlos. Klar, vor 2 Jahren hat der HSV gegen Hertha auswärts Einzel gewonnen, dann zu Hause 2-0 verloren. Stuttgart war jetzt, wie du jetzt auch siehst, vielleicht auch nicht das, der Maßstab dafür, aber die Schere geht, obwohl du das Gefühl hast, dass immer mehr attraktive Vereine in der zweiten Liga spielen, einfach immer weiter auseinander, weil die Gelder auch in 80-20 verteilt werden, wo man sich übrigens auch fragt, ist das noch angemessen? Also, dass eine Bundesliga bei allem Respekt davor mit Wolfsburg, mit Heidenheim, mit Hoffenheim, mit Darmstadt, mit Wolfsburg und in der zweiten Liga hast du Schalke, den HSV, Hannover, Düsseldorf, Lautern, was weiß ich nicht alles und die Verteilung ist 80-20. Die Zahlen zeigen es ja auch. Also ein Freitagabendspiel, was der HSV und oder Schalke haben, ist nach dem Topspiel, was samstagsabends läuft in der Bundesliga, das Spiel mit der zweitbesten Quote.
Ich bin jetzt ein bisschen verwundert. Du meinst, dass das der Erstligakracher Heidenheim gegen Hoffenheim jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute gezogen hat?
Glaube ich nicht. Bei allem Respekt, ja, den ich vor der Arbeit in den Heidenheim habe.
Das kann doch keiner sehen. Ja. Entschuldigung. Also als Fußballfan würdest du doch diese Vereine sehen. Ja. Ne? Aber gut, die sind ja selber schuld.
Richtig.
Also ich habe schon gedacht, wenn der Jürgen Klopp ja jetzt schon zurücktritt, ne? Ich weiß, das ist die unrealistischste Forderung oder der unrealistischste Gedanke, den man sich vorstellen kann. Warum soll er zu den Bayern gehen? Schwachsinn. Was soll er da? Den 79. deutschen Meistertitel holen? Champions League hat er auch schon gewonnen.
Komm, sprich weiter. Also, ich weiß schon, worauf es hinauslaufen soll.
Sag mal, wenn überhaupt mich auch irgendwas als Jürgen Klopp reizen würde, neben der Nationalmannschaft, dann ist es doch einen gefallenen Verein wie den HSV oder den 1. FC Köln wieder in die Höhe zu bringen.
Ja, wir hatten ihn ja fast schon, aber er hatte ja damals ein Loch in der Hose beim Gespräch. Der war 2007 oder 2008 sollte der ja Trainer bei uns werden.
Ich dachte,
der
wäre unrasiert und schlecht.
Unrasiert, war mal unpünktlich beim Training. Das haben sie gescoutet, das ist ja auch professionell und hatte ein Loch in der Hose. Deshalb kam er nicht. Und dann hat dann Jürgen Klopp irgendwann mal zu mir gesagt, als ich ihm gesagt habe, ich habe HSV für mich, hat er gesagt, pass auf, ihr braucht gar nicht mehr zu kommen. Ne? Das ist also schon mal klar. Dann bleibt jetzt nur noch der 1. FC Köln. Ne?
Ja, dann bleibt eigentlich noch der FC. Ja, aber ja, genau. Wie gesagt, das ist total unrealistisch. Aber bei Klopp sind wir eigentlich auch bei dem Thema, was ich mit dir jetzt anreißen wollte. Und zwar die Europameisterschaft ist ja dieses Jahr. Wir haben ein Heimturnier. Und ich habe mich in den letzten Tagen aus bestimmten Gründen, die ich Ihnen an der nächsten Podcast erzählen werde, sehr, sehr stark mit Europameisterschaften befasst. Einen Grund nenne ich heute schon, weil wir beide starten ja eine EM-Serie.
Ganz genau,
Wir wollen uns jede EM, nochmal vornehmen, von Anfang an. Und werden das in absehbarer Zeit auch tun. Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, so wie wir das damals rund um die Weltmeisterschaften gemacht haben, werden wir das auch rund um das Thema Europameisterschaften machen. So, und jetzt komme ich aber nochmal zurück zu Jürgen Klopp. Europameisterschaft wird gespielt, Nagelsmann wird mit Deutschland Europameister, alle sind glücklich. Und dann hört er auf und geht zu einem großen Verein. Ja, und dann Jürgen Klopp.
Also ich glaube,
das ist doch wie gemalt eigentlich.
Absolut. Also ich glaube erstmal, dass Julian Nagelsmann auf jeden Fall aufhört im Sommer. Also entweder er holt den Titel oder also zumindest ein Halbfinale, dann kannst du ja sagen, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Dann steht er als der vorübergehende Retter des deutschen Fußballs da. Wenn es nicht klappt und du, also Vorrunde kannst du normalerweise meiner Meinung nach nicht ausscheiden, weil es kommen ja wahrscheinlich sogar 3 weiter, oder Achtelfinale rausgeht, dann kann man sagen, okay, er konnte dann auch nichts mehr retten. Also für Nagelsmann ist die Situation, glaube ich, noch relativ komfortabel. Ich glaube, dass er aufhört danach. Und bei Jürgen Klopp, er hat ja gesagt, dass er ein Jahr Pause macht. Mhm. Ein Jahr Pause würde dann allen anderen Spekulationen jetzt Barcelona oder Bayern widersprechen. Nationalmannschaft könnte ich mir sogar vorstellen, weil du nimmst ja dann eben einen Co-Trainer mit und dann würden die ersten 2 oder 3 Qualifikationsspiele, sagen wir mal, die in dem halben Jahr nach der EM laufen würden, die würden ohne den Trainer und er würde dann im März einsteigen oder sowas. Ne? Ja, ja, ja. So, das könnte man ja noch, weil ich glaube schon, dass er sich das vornimmt, aber das wollte er nach Dortmund auch und im Oktober kam der Anruf aus Liverpool.
Ja.
Bei Jürgen Klopp ist es ganz klar, wenn du ein Trainer mit diesen Erfolgen bist und er ist sicherlich einer der Top 3 Trainer der Welt, dann gibt es ja nur ganz wenige Vereine, in deren Regal du überhaupt noch. Er hat ausgeschlossen, nach England zu gehen. Ich glaube nicht, dass er zu Paris Saint-Germain geht. Mhm. Spanien gibt es eigentlich nur Real, hat Ancelotti bis 26 verlängert und Barcelona. Wobei Barcelona steht eigentlich für einen anderen Spielstil, als den Klopp bringt. Das gilt für mich übrigens auch genau für die Bayern. Die Bayern haben ja eigentlich seit Jahren immer dieses kontrollierte, wir schlagen mit der individuellen Klasse zu und nichts mit diesem Powerfußball. Mhm. Hat Klopp Bock sich von Altinternationalen permanent dazwischen. Für mich passt er auch eigentlich nicht zu Bayern. Da können jetzt wieder alle Bayern-Fans sagen, ich wäre ein Bayern-Bäscher. Er war für Dortmund, für diese Ära, dieses Vollgas-Fußball, aber Bayern sehe ich ihn eigentlich nicht. Ja, und da bleibt er nicht mehr fehl. Ja. Und Nationaltrainer in Deutschland ist, glaube ich, immer noch ein sehr ehrenvoller Job. Auch wenn wir seit Jahren mit der Nationalmannschaft eigentlich nicht mehr das spielen, was wir gewohnt sind.
Auch das ist ja für ihn eine Situation, die eigentlich noch positiv sein kann. Ist ja der einzige Haken wäre natürlich, wir werden wirklich Europameister. Dann ist es natürlich schwierig, weil dann hat er ja im Prinzip dann den Vorgänger.
Genau, da hat er was zu verlieren.
Genau, aber davon ist ja nicht wirklich auszugehen. Wir werden da sicher auch nochmal sportlich ein paar Worte drüber verlieren, über das ganze Szenario Europameisterschaft. Aber Stand heute sehe ich uns da nicht als großen Favoriten. Und dann wäre es für ihn natürlich eine schöne Sache, nochmal in den Jahren, die er halt dann noch als Trainer aktiv sein möchte, und das sind bestimmt dann nochmal 7 oder 8, ne, dann wäre das doch passend. Also
absolut.
Ich wüsste nicht, was er sonst macht. Also Bayern kann ich mir wirklich auch nicht vorstellen, bin genau deiner Meinung. Was soll er da? Also das ist ein Verein, der sowieso schon alles erreicht hat. Mhm. Also da könnte ich mir eher noch vorstellen, dass er vielleicht in Spanien sowas wie so... Ja, so, da gibt es ja auch so ein paar Vereine. Ne?
Ja,
so.
Barcelona zum Beispiel jetzt, die sind auch abgestürzt.
Ja, Barcelona natürlich, Frage,
passt das an die suchenden Trainer? Aber passt das mit seiner Philosophie? Und das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt von Vereinen, da kommst du nur auf 3 oder 4, für die man sich überhaupt das vorstellen könnte.
Wir wollen noch mal kurz über die Europameisterschaften reden. Welches war denn deine erste, die du so richtig mitbekommen hast?
80 war es so, dass ich das Finale... So, erste Halbzeit durfte ich gucken. Ich war 8 und am nächsten Tag war Schule. Ich war 8. Durfte ich gucken. Dann soll ich in der Halbzeit ins Bett, bin aber dann trotzdem so Wohnzimmer, du weißt, ein bisschen spinzen gegangen. Dann durfte ich dann doch rein. Also 80 war das erste. 84 habe ich, glaube ich, dann schon jedes Spiel gesehen. Das waren ja so, wenn der 80er Jahre ein Fußballturnier, geil einfach. Also bei mir 80.
Ja, das war auch das erste, was so ein etwas größeres Turnier war mit 8 Mannschaften.
Ganz genau.
Und da werden wir natürlich alle noch mal, wenn das dann dran ist, richtig lang drüber reden. Und dein Held, Horst Rubesch, hat ja dann auch dann das Finale entschieden. Auch das ist ja längst bekannt, aber das werden wir natürlich alles noch würdigen. Aber das war so ein Turnier, was eigentlich sehr stark verrufen war, weil es mit die schlechtesten Leistungen geboten hat. Also bis auf das Spiel Deutschland-Holland, das 3-2, das galt als eines der besten Spiele, das die Deutschen gewonnen haben, nach 3-0-Führung, 3-2, so gerade noch. Und dann das Finale selbst. Das war wirklich ein gutes Spiel, auch gegen die Belgier. War super. Aber wir werden natürlich nochmal alle in Ruhe drüber reden. Also meine erste Europameisterschaft war 1972. Wobei, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ne? Das ist eine der größten Mythen und Unwahrheiten, die teilweise ja immer wieder um das 72er Europameisterschaft kursieren, ist ja die, dass wir sozusagen in England die Europameisterschaft gewonnen haben mit dem 3-1. Das war nur das Viertelfinale und das war nur das Hinspiel. Mhm. Aber das haben wir dann gesehen und dann gab es ja nur das Viererturnier. Ne?
Also, wobei man ja schon sagen muss, also es kommt ja heute so ein bisschen klar, wenn du jetzt sagst, Franz Beckenbauer war Welt- und Europameister, gehst in die Tiefe und sagst 72 nur ein Viererturnier, aber das ist ja auch nicht die Wahrheit.
Naja,
denn wenn du in einem Hin- und Rückspiel gegen einen Gegner wie England spielen musstest, und ich glaube, 4 Jahre später haben wir gegen Spanien im Viertelfinale gespielt, das war ja vielleicht noch viel schwieriger, so einen Gegner aus dem Weg zu räumen, als in einem Spiel, wo auch mal die Tagesform das sein kann.
Das war ja interessant, weil es ja wie ein Europapokal war.
Ganz genau. Es galt ja, ich glaube, du hast, glaube ich, ich weiß es gar nicht, es gab, glaube ich, kombinierte Dinge. Klar, am Anfang 60 waren noch nicht viele dabei. Du wurdest dann, entweder hattest du eine Dreiergruppe und der Sieger spielte dann das Achtelfinale und das Viertelfinale und die 4 dann das Endturnier, wo das begann von Anfang an in einem K.O.-System. Ja, was einfach teilweise nicht, sicherlich nicht einfacher war, überhaupt zu diesem Endturnier hinzukommen.
Absolut. Ne? Und das Witzige war, dass diese Endturniere, ich will nicht zu viel vorgreifen, aber eine Sache kann man ja noch erzählen, dass die ja wirklich erst entschieden wurden, wo das hingeht, wenn man die 4 Halbfinalisten kannte, weil man dann natürlich erst wusste, wer ist überhaupt dabei.
Richtig,
ne?
Also genau.
Dann hat man dann
ein Land. Wenn die jetzt nicht von 4 auf 24 jetzt auf gepumpt wurde, ne? Da hat sich schon einiges verändert.
hat sich viel verändert. Deswegen ist die Geschichte der Europameisterschaften auch eine völlig andere als die der Weltmeisterschaften.
Ganz genau.
Also, das muss man wissen. Also es gab ja die ersten Versuche, ich habe da mal so ein bisschen gegraben. Wusstest du, dass dass es eine 1911 von der Union Internationale Amateur de Football Association, eine UIAFA, so hieß der Verband, eine Europameisterschaft in Roubaix ausgerufen wurde und die hat die Nationalmannschaft von Böhmen gewonnen.
Ja, die hatten natürlich immer gute Fußballer, tatsächlich. Nee, das Erste, was ich weiß als Vorläufer einer Europameisterschaft, ich meine, Sepp Herberger hat sich ja geweigert, an der Europameisterschaft
mit teilzunehmen. Mit Zähnen und Klauen.
Genau, weil er einfach nur auf die WM das war dieser Mitropa Cup. Der war sehr populär in Österreich, in Ungarn, in Tschechien. Das sagt mir was, auch das österreichische Wunderteam zu der Zeit. Aber das ist eigentlich das Einzige von einem Vorläufer-Wettbewerb für die Europameisterschaft.
Ja, das waren nur 5 Mannschaften, ganz am Schluss waren es 6 und die haben das tatsächlich 6-mal ausgespielt. Mhm. Also eine quasi Europameisterschaft, das hieß auch jedes Mal anders, war aber immer dieselbe Turnierform. Mhm. Das heißt, die haben also wirklich hin und her gespielt, das ging aber teilweise über Jahre.
Ja, ja.
Ich glaube, die längste Ausführung hat 5,5 Jahre gedauert. Mhm. Also, dass die wirklich in den Hin- und Rückspielen dann so weit waren, dass die dann, die haben ja kein Endspiel gespielt, sondern ja, am Ende oben waren.
Genau, aber ich glaube, man hat sich auch so ein bisschen analog, weil die Copa America, also die südamerikanische Meisterschaft für die Nationalmannschaften, die hat ja 1916 schon begonnen. Das ist das älteste Kontinentalturnier.
Ja.
Und die haben jetzt ja teilweise auch in einem Jahresrhythmus gespielt. Auch da wurde viel später. Und ich glaube, das hat man sich auch so ein bisschen zum Vorbild genommen damals.
Das wurde ja auch dann, als dann die FIFA wurde ja 54 gegründet, die UEFA, Entschuldigung, die wurde 1954 gegründet und dann hat man für 1960, während genau in dem Jahr 1960 noch dieses Metropa-Turnier oder wie immer das auch, der hatte mehrere Namen, lief, hat man im Prinzip auch schon eine Gegenveranstaltung gehabt.
Ja.
Und das war der Vorläufer der heutigen Europa.
Das heißt, wenn man etwas Neues gründet, muss man schnell dabei sein, weil man steht in den Annalen. Die UdSSR steht in den Annalen. Die haben ja eh auch eine gute Tradition bei Europameisterschaften. Ne? Aber wenn du es am Anfang mal gewinnst oder wie Uruguay 2 Weltmeisterschaften relativ früh, dann stehst du halt einfach drauf. Ja, ne?
Bist du sozusagen immer mit einem Stern dabei.
Ganz
also,
genau.
Ihr seht schon, also und hört es besser gesagt. Das ist sehr interessant, da mal ein bisschen zu graben und das Ganze sozusagen dann auch noch mit noch mehr Fleisch zu füllen. Das werden wir tun. Thomas und ich haben schon fest vorgenommen, das in den nächsten Wochen und Monaten als kleines Appetitanreger für die...
Als Amüsgöl.
Genau. Ne? Wirst du bei der Europameisterschaft jobtechnisch dabei sein?
Das dachte ich mir. Kann ich schon sagen, ja.
Für welchen Sender bist du dann da?
Ja, für Magenta und das ist ja auch kein Geheimnis, dass sie mit RTL zusammenarbeiten. Also für die auf diesen beiden Sendern werde ich zu sehen sein.
Okay, dann freue ich mich schon drauf, dich da zu sehen. Ich habe bei der letzten WM auch gesehen, dass...
Viel Magenta
geschaut. Ich habe nur Magenta geschaut. Immer wenn der Thomas da war, deswegen haben wir uns auch teilweise da unterhalten. Vielleicht werden wir es ja dieses Jahr auch wiederholen. Schauen wir mal. Ja, vor allem ist es ja dieses Jahr alles vor Ort. Ich meine, ein Heimturnier. Mensch, also
2-6, ich habe dir diese Episode erzählt, vielleicht das noch zum Abschluss.
Ja.
Als ich vor 2 oder 3 Wochen dann über Franz Beckenbauer gesprochen habe, mit dem ich auch viele Sendungen gemacht habe, was mich wirklich auch persönlich traurig gemacht hat.
Mich auch.
Weil er wirklich ein ganz toller Mensch gewesen ist. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und ich bin ja nun wirklich nicht verdächtig, hier Bayern-Fan zu sein.
Absolut unverdächtig.
Aber er hat, wie der Putzfrauen und Kabelträgern und wenn er die 2-mal gesehen hat, dann kannte er sogar die beim Namen. Das war schon außergewöhnlich. Und weil du Heimturnier sagst, das erste Mal Franz Beckenbauer gesehen habe ich 2006. Da war ich mit Boris Becker, der war bei uns bei Sky angestellt und hat angekündigt, er stellt die Fragen, die sich andere nicht zu fragen trauen. Da merkte man doch, das war nicht ganz so einfach. Dann wurde ihm ein etablierter Field-Reporter an die Seite gestellt oder Moderator. Wir waren in den Stadien, ich habe 16 Spiele mit Boris gemacht.
Ja.
Und 2-6 beim Spiel gegen Argentinien im Viertelfinale in Berlin. Traf Boris Becker auf Franz Beckenbauer. Die beiden sprachen miteinander. Und dann hieß es so, wir müssen raus zum Elfmeterschießen. Und die Sicherheitsvorkehrungen waren echt hart. Aber Franz vor, Boris und ich, der kleine Junge aus Bell, hinterher. Gut, so klein war ich jetzt auch nicht mehr, war 34 oder 35. Und dann standen wir oben auf der Ehrentribüne. Links Angela Merkel, daneben Diego Maradona. Franz Beckenbauer, Boris Becker. Und ich stand dann da und sagte, Franz sagt dann, Junge, setz dich. Und ich so, ja, aber ist ja nichts mehr frei, weil da war ein Stuhl, da stand Pelé drauf. Und dann sagt Franz, ich darf Franz sagen, weil ich war per Du mit ihm, dann sagt Franz so, Das setzt sie da hin, der Pelé ist schon
Aber da hast du doch genau den richtigen Platz.
Ja, ja, klar.
Also, ich meine, Ehre will Ehre gebührt. Ja, ne? Ja. Als kein Mensch, kein Tier, Nummer 4.
Ganz genau, ja, das, ja, genau, ganz genau. Das hat richtig gepasst. Ja, ja, klar.
Wunderbar, herrlich. Also, wir kriegen auch wieder Anekdoten zu hören. Also, in dem Fall war es zwar WM, aber wir werden natürlich über diese Heim-EM, auf die ich mich trotz allem freue, trotz allem aufgrund der Tatsache, dass wir im Moment ein paar andere Sorgen haben, erst FC Köln etc., ne? So, aber es ist nun mal eine ein Heimturnier, das hat man nicht so wahnsinnig oft im Leben. Ne? Und schauen wir mal, wie es wird. Ich hoffe, dass bis dahin noch ein bisschen Euphorie aufkommen wird. Wann ist das nächste Länderspiel? Ich glaube
März. Niederlande und Frankreich, Ende März.
Wir werden sehen. Thomas, für heute bedanke ich mich bei dir.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und freue mich auf unsere EM-Reihe.
Ich mich auch und es hat wie immer riesen Spaß gemacht und das wird auch sicher weiter Spaß machen. Schauen wir mal, ob die Vereine mithalten können, uns da auch mal ein bisschen mehr Freude zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch an den Apparaten, an den Endgeräten alles Gute und bis bald. Ciao.
Und im Sommer sind wir beide Erstligist.
Der war gut.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.